Leonhard M. Seidel, Der Tod trägt Federn. Inhalt: In der Münchner Fußgängerzone werden scheinbar wahllos aus dem Hinterhalt mehrere Menschen mit einer Armbrust getötet. Kriminaloberkommissar Eduard Bernstein von der Münchner Kripo steht vor einem Rätsel, da kein Motiv zu erkennen ist. Nachdem eine Reporterin des Nachrichtensenders CNN angeschossen wird, mischt plötzlich ein Sonderkommando der Amerikaner mit. Und als auch noch der deutsche Bundeskanzler bei einer Kampfrede auf dem Münchner Marienplatz in die Schusslinie gerät, eskaliert die Situation. Leonhard Michael Seidel, Der Tod trägt Federn. Montag, 11. November. Kalter Wind prügelte an diesem Vormittag harte Regennadeln über den Münchner Marienplatz. In unregelmäßigen Fetzen wischte das Wasser ein Staccato über die Schirme der wenigen Menschen, die zu dieser Tageszeit unterwegs waren. Die große Uhr am Kirchturm des alten Peters schlug 10-mal. Rentner Reisinger watschelte zur Deutschen Bank, die sich an das Eck zum Rindermarkt schmiegte. In der Hand hielt er eine silberblaue Plastikkarte. Um 7:07 schob Reisinger die Euro-Scheckkarte in den Schlitz des Geldautomaten. Das Gerät verlangte die Geheimnummer. Reisinger tippte sie mit zittrigen Fingern ein. Nichts geschah. Er wartete und ärgerte sich. Der Ärger quoll hervor wie eine schwefelgelbe Gewitterwolke. Als 3 Minuten verstrichen waren, klappte der Rentner den Schirm zusammen. Schnaufend ging er zur Drehtür und stand kurz darauf in der Schalterhalle der Bank. Reisinger trat an den 4. Schalter von links. Ein hübsches Schalterfräulein erkundigte sich nach seinen Wünschen. »Kann ich Ihnen helfen?«
»Ja, ist stecken geblieben, in dem Automaten. Ich kenne mich nicht mehr aus, seitdem alles Englisch ist. Auch die Werbung ist ja jetzt Englisch. Ich kenne mich einfach nicht mehr aus.«
Der Rentner atmete schwer und presste die Hand aufs Herz. Die junge Frau lächelte gewinnend. »Wenn ich Sie recht verstehe, so wollten Sie Geld abheben.« Die Bankangestellte schwieg, als hätte man sie geohrfeigt. Ihre Wangen wurden rotfleckig, ihre Hände sanken in einer fahrigen Bewegung unter den Tresen. Die hübsch zurechtgeschminkten Augen weiteten sich. Reisinger öffnete den Mund, klappte ihn zu, riss ihn abermals auf und verstummte, als er hinter sich eine raue Stimme vernahm.
»Banküberfall! Das ist ein Banküberfall! Alles hinlegen! Keinen Alarm auslösen! Die Augen schließen! Wird's bald!«
Der alte Mann hatte den Kopf bereits gedreht. Er konnte den Impuls nicht bremsen. Wie in Zeitlupe wandte er sich um. Der Bankräuber stand vor ihm, ein hochgewachsener Mann im bodenlangen Mantel. Eine über das Gesicht gezogene Wollmaske, 2 Schlitze für die Augen. Sie verhießen nichts Gutes. Hass stand darin. Hass und ätzender Spott für die Welt. Die Sirene schrillte. Ihr sirrender Klang breitete sich aus wie die Wellen eines ins Wasser geworfenen Steins. Zugleich rasselten die Gitter herab. Sie waren gefangen. Der Kunde Reisinger, die 4 Angestellten der Bank, weitere 3 Kunden. Auch der Bankräuber. Offenbar hatte das charmante Schalterfräulein mit dem fahrigen Griff unter den Tresen den Alarm ausgelöst. Reisinger zog mit 2 Fingern ein blaugrün gemustertes, großes Stofftaschentuch aus der Hosentasche. Nervös fuhr er sich übers Gesicht. Der Bankräuber blieb die Ruhe in Person. Er legte eine Adidas-Sporttasche auf den Tresen neben der Kasse, fuchtelte mit seiner Waffe. Der Kassier in der Glasbox betrachtete den Mann. Nach kurzem Zögern öffnete er die Tür, nahm die Tasche und kehrte in sein Glasgefäß zurück. Zeitlupig begann er, kleine Münzen in die Tasche zu zählen.
»Nur Scheine! Nur Scheine! Hast du mich verstanden? Nur Scheine!«
Der Kassier schüttelte den Kopf. Der Bankräuber sagte intensiv,
»Nur Scheine! Kapiert?«
Der Kassier betrachtete mit schiefgelegtem Kopf den Maskierten, schwenkte den Blick zur Pistole, glitt weiter zu Reisingers rotem Gesicht, stopfte Geldscheine in die Tasche. An der Drehtür Streifenbeamte. Der Kassier hatte seine Tätigkeit eingefroren. Kaum merklich starrte er auf die Polizisten vor dem Glas der Eingangstür. Der hochgerissene Lauf der Pistole. Sie ließ ihn weitere Geldbündel in die Tasche werfen. Reisinger zitterte in den Beinen. Unbedingt hinsetzen, Herzrasen, Atem, stoßweise. Ächzend kippte er, fiel mit einem wischenden Laut auf die kalten Steinfliesen. Ein Telefon klingelte. Der Räuber hob die Waffe, winkte. Ein blasser Mann nahm ab, lauschte, schweigend, reichte den Hörer weiter.
»Für Sie, die Polizei! Ist der Hubschrauber endlich da?«
Der Bankräuber ging ein paar Schritte, spähte durch die Gitter und das dicke Glas.
»Der Pilot soll sich zeigen und haltet mir die Scharfschützen vom Leib. In 3 Minuten komme ich raus. 2 Geiseln. Ja, die männliche Geisel trägt 2 Alukoffer. Die zweite Geisel trägt mein Taschengeld und beschützt mich. So, weg mit den Gittern vor der Tür. Hab lang genug gesiebte Luft geatmet.«
Die kleine Prozession trippelte hinaus auf den regennassen Marienplatz. Zuerst der Rentner mit den Koffern, dann das Schaltermädchen, die Beretta am Haaransatz. Der Maskierte war genau hinter Reisinger, sah sich mit nervösen Blicken um. Auf dem Dach des Rathauses Scharfschützen.
»Schick die Scharfschützen weg!«
Die Gruppe stolperte auf den Hubschrauber zu. Eine bellende Stimme übers Megafon.
»Hallo, Kosi, altes Haus, was macht die Liebe?« »Edi? Edi Bernstein, mein Radikalkommissar? Bist du schon lange raus?« 2 Tage, lieber Eduard. Ich sag dir, es ist herrlich. 2 volle Tage. Nix als Saufen und Bumsen. Tut mir leid für dich, Kosi, aber dein Urlaub ist vorbei.«
Für den Bruchteil einer Sekunde entstand ein Abstand zwischen dem Bankmädchen, dem maskierten Räuber und Anton Reisinger. Die Distanz zwischen Leben und Tod. Plötzliche Bewegung. Etwas drängte sich in die angespannte Stille. Ein Pulk Fledermäuse aus dem Gebälk des alten Rathauses. Nein, der Tod war in der Stadt. Kriminaloberkommissar Bernstein brüllte ins Megafon. Anton Reisinger wollte sich umdrehen, wollte etwas sagen, brachte kein Wort heraus. Die Stimmbänder waren blockiert, desgleichen die Beine, der Hals plötzlich taub. Der Bankräuber hatte ein Loch im Kopf. Anton spürte einen eisigen Lufthauch. Der Bankräuber lag ohne Atem auf dem schwitznassen Gesicht. Anton fühlte erstaunt, wie sich ein Geräusch in seinen Oberkörper bohrte. Das alte Herz hüpfte erschrocken. Antons Leben eilte davon. Etwas fiel scheppernd zu Boden. Der Rentner Anton Reisinger wanderte über die weiße Grenze, schwamm über den Jordan.
»Bist du denn total bescheuert?« brüllte sie. »Deine Kippen in die Blumen zu schmeißen, oder was?« »Ich sag dir was«, sagte er, während er sich eine neue ansteckte. »Was kannst du mir schon sagen, du Saftsack?« »Ich sag dir, eines Tages wird am Horizont ein riesiger Arsch erscheinen und er wird, verdammt nochmal, die ganze Welt zuscheißen, das sag ich dir. Scheiß drauf!« »Genau, scheiß drauf. Und deswegen ist es scheißegal, wohin ich meine Kippen kippe.«
»Kippenkippe?«
»Ja, Kippenkippe.
Gib mir auch eine.«
»Was? Du sollst mir eine Kippe geben, blöder Kerl!«
Widerstrebend gab er ihr seine Zigarette, fischte aus der Schachtel eine neue.
»Wo ist die Zeitung?«
»Seit wann liest du Zeitung?«
»Wo die Zeitung ist, will ich wissen.«
»Hier.«
»Her damit.«
»Könntest dich ruhig mal bedanken.«
»Halt's Maul, dumme Kuh.«
Sie drückte die Zigarette aus, nahm sich aus ihrer Packung eine Light und sagte, »Was liest denn da?«
»Das Foto von dem Banküberfall. Wie viele Koffer siehst du?«
2. Der alte Mann trägt 2 Aluminiumkoffer.
»Genau, da waren's noch 2.«
»Und?«
»Nachher war's nur noch einer.«
»Und wo ist der 2. Koffer?«
»Schau unter das Bett.«
»Willst nur wieder von hinten?«
»Schau nach!«
Sie schob sich halb aus dem Bett, beugte sich hinunter, sah einen Aluminiumkoffer, zog ihn mühsam hoch, warf ihn auf die Bettdecke. Der Mann ließ die Schlösser aufschnappen. Atemlos warf sie die Leit in die Blumen, riss die Augen auf. Wie besoffen murmelte er.
»Was schätzt du?«
500?
»Nein.«
Ihre Stimme wurde rau. Ihre Hände wollten ein Geldbündel aus dem Koffer ziehen. Er hinderte sie mit hartem Griff. Ehrfürchtig murmelte sie. 1 Million?
750.000 amerikanische Dollars.
»Woher ist das Geld? Aus dem Bankraub?«
»Warum nicht?«
»Du bist Polizeibeamter.« Er schloss den Koffer, wuchtete ihn unter seine Seite des Bettes, im leeren Gesicht ein Grinsen. Er raunte, und seine Worte hingen wie Spinnweben in der Luft.
»Na und?«
Weitere Menschen sterben in der Fußgängerzone, getötet von gefiederten Pfeilen aus einer Armbrust. Die Polizei ist machtlos. Die Politiker fordern dringend Ergebnisse, insbesondere weil ein bundesweiter Wahlkampf bevorsteht. Schließlich bildet man eine Sonderkommission. Deren Leiter ist Oberkommissar Eduard Bernstein, ihm zugeordnet Kommissar Gabriel Gaukler. Beide sind Schulfreunde aus Giesing. Die Jagd auf den Pfeilmörder beginnt. Doch Bernstein ist alkoholkrank und Gaukler unerfahren. So hat der Killer zunächst leichtes Spiel. Samstag, 16. November. Ein schmaler Mann von knapp 40 Jahren mit schütterem Haar und fehlerhaftem Gebiss strich durch die Fußgängerzone. Er trug einen alten Wintermantel, unter dem eine verschlissene Korthose hervorlugte. Auf dem Kopf trug er eine Fliegermütze sowie Stiefel, die ihm bis zum Knie reichten. Dem linken Stiefel fehlte der Schnürsenkel. Der Mann war unrasiert. Seine hungrigen Augen streiften über die eiligen Passanten. Es war 8.30 Uhr. Die Leute hasteten ins Büro, in die Fabrik, zum Fließband, an ihren Arbeitsplatz. Der Mann fuhr sich über die Bartstoppeln. Arbeit hatte er schon lange keine mehr. Am Brunnenbuberl beim Karlstor legte er eine kurze Rast ein, pflanzte sich auf den kalten Granit. Aus der Tasche zog er ein Croissant, das er kurz zuvor in einer Bäckerei geklaut hatte, und biss hinein. Er taxierte eine Mutter, die ihre vierjährige Tochter an der Hand neben sich herzog. Das Kind weinte. Es trug ein kurzes Röckchen, unter dem immer wieder ein weißes Unterhöschen hervorblitzte. Der Mann am Brunnen rieb seinen Hosenschlitz unter dem Mantel. Er konnte den Blick nicht von dem Mädchen lassen. Dann waren Mutter und Kind vorbei. Auf der Hose spürte der Mann einen feuchten Fleck. Das hatte gut getan. Aber es brachte keine Erleichterung. Er brauchte mehr. Was er brauchte, war Fleisch. Frisches, warmes, junges Fleisch. Natürlich kannte er die dunklen Ecken und Winkel der Stadt, wo er dieses Fleisch bekommen konnte. Aber die Preise waren hoch. Zu hoch für ihn. Die Polizei hatte ihn vor 3 Jahren in Bamberg verhaftet. Er hatte in der Krypta des Bamberger Domes eine 13-jährige Amerikanerin vergewaltigt und erwürgt. Wenig später hatte er auf der Toilette des Café Wagner in der Bamberger Fußgängerzone eine 10-jährige Französin missbraucht. Die Französin schrie um Hilfe. Die herbeigeeilte Wirtin des Lokals hatte ihn mit einem Nudelholz niedergeschlagen. Da hatten sie ihn geschnappt. Er gestand sofort. Er sollte auf Dauer in eine geschlossene Anstalt eingewiesen werden. Doch seine Verteidigerin erwirkte eine 3-jährige Haftstrafe im offenen Vollzug. Nach der Haftentlassung hatte er eine ekelhaft alte Frau vergewaltigt und einen schwitzenden Hauptbuchhalter für einen 20er bedient. Man musste schließlich leben. Nun saß er hier in der Münchner Fußgängerzone. Albert Benedikt stand auf. Er untersuchte seine Korthose. Das Sperma fühlte sich kalt an. Kalt in einer kalten Welt. Als der Pfeil sein rechtes Auge durchbohrte, zog er dem kleinen Mädchen gerade das Unterhöschen aus. Das Leben verstummte, wurde schwarz. Die Farbe des Todes. Der Fleck auf der Hose war zum letzten Höhepunkt in Albert Benedikts Jammertal geworden. Samstag, 23. November. Die morgendliche Besprechung brachte eine Überraschung, auf die Kommissar Gaukler gerne verzichtet hätte. Laut einem Fax aus dem Innenministerium würde heute Vormittag um 10 Uhr der bayerische Ministerpräsident zusammen mit einem Pulk von nationalen und internationalen Pressevertretern die Münchner Fußgängerzone besuchen. Gabriel blickte in die Runde. Man war komplett versammelt. Er begann.
Den Minister begleiten 4 Personenschützer. Eine Hundertschaft Polizei sichert die Flanken. Auf den Dächern der umliegenden Häuser sind Präzisionsschützen postiert. Warum macht er das? Wollte Edenberger wissen. Wahlkampf. Er spielt den Helden, antwortete Lutherer.
Er knabberte am Inhalt einer Packung Studentenfutter herum.
»Schön und gut«, fuhr Gaukler fort. »Wir können nicht eine ganze Horde von Menschen, auch wenn sie noch so wichtig sind, beschützen. Jeder einzelne von ihnen ist für sein Tun und die Folgen daraus selbst verantwortlich.«
»Es dürfte Ihnen aber doch klar sein, Gabriel, dass Sie und ich einen langen Urlaub antreten können, wenn dem Ministerpräsidenten und seinen Staatssekretären auch nur ein Haar gekrümmt wird«,
sagte Katz grimmig. Er war nervös. Er wusste, was auf dem Spiel stand. Der Oberrat hatte nur noch wenige Jahre bis zur Pensionierung. Die wollte er gern aktiv erleben.
»Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Oberstleutnant?«
»Ich glaube, Herr Gaukler, hier will einer mit dem Teufel spielen. Vielleicht denkt sich der Ministerpräsident, wenn er durch die Fußgängerzone geht und der Sniper versucht, ihn abzuschießen, trotz aller Polizeipräsenz, dann erwischen ihn vielleicht die Jungs vom SEK. Und dann ist der bayerische Ministerpräsident mit seinem harten Kurs ein weiteres Mal der Gewinner einer großen Schlacht. Diesen Sieg wird er sich natürlich ans Revers heften, bringt ihm einige tausend Stimmen bei der Wahl. Er könnte behaupten, er allein habe den Mörder gestellt.«
Alfred Edenhofer schüttelte bedächtig den Kopf.
»Das bezweifle ich, Herr Lindemann. Der Sniper wird sich nicht getrauen, auch nur seine Nasenspitze zu zeigen. Er weiß genau, dass wir ihn abschießen, wie ein entsprungenes Ferkel.«
Gaukler stand auf.
»Gut, gehen wir. Hat jeder sein Funkgerät? Sind die Batterien überprüft? Stimmt die Frequenz? Es geht los.«
Die Rathausuhr schlug 10-mal. An der Mariensäule erkannten die Kriminalbeamten eine Menschenansammlung. Der Ministerpräsident verteilte großzügig Autogramme, strich einem kleinen Jungen über die Wange, was seine Mutter mit einem Lächeln quittierte. Wieder eine Wählerstimme. Etwa 3 Meter vor dem Regierungschef bewegten sich die Kameraleute rückwärts, um ihn besser ins Bild rücken zu können. Eine Reporterin mit dem roten CNN auf dem T-Shirt hielt den hochgewachsenen Mann auf, lächelte charmant und bat ihn um ein Statement. Der Ministerpräsident war stehen geblieben.
»Wir haben schwierige Jahre vor uns. Die Kriminalität, zumal die organisierte, hat stark zugenommen. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass die Münchner Polizei mit einem hohen Bildungsstand und der großzügigen Ausrüstung an Waffen und Fahrzeugen alle Anstrengungen unternehmen wird, den Mörder unserer Mitbürger zu fassen, bevor er noch mehr Menschenleben fordert. Um diese Arbeit zu unterstützen, den Beamten ein Vorbild zu geben, müssen wir Politiker, zumal im Wahlkampf, den Menschen in der Stadt und im Lande zeigen, dass wir unerschrocken der Gefahr ins Auge sehen. Es kann nicht sein, dass ein Einzelner eine ganze Stadt terrorisiert.«
Jetzt waren sie vorbei am Sporthaus Oberpollinger, näherten sich dem Karlstor und damit dem Ende der kurzen Wanderung durch die Fußgängerzone. Die hübsche Reporterin von CNN stellte ihre letzte Frage. Der Ministerpräsident, der in die Menge winkte, hatte sie nicht verstanden. Die Reporterin sank langsam, sehr langsam in die Knie, setzte sich auf den Boden, kippte seitlich weg. In ihrer Hüfte steckte ein Pfeil. Sie blutete und schwieg. Der Kameramann drehte seine Kamera, hielt auf die Reporterin, die jetzt mit dünner Stimme zu sprechen begann. Es waren nur wenige Worte, und sie gingen im Tumult unter. Später, im Lagezentrum, erfuhr Gaukler den Namen der angeschossenen amerikanischen Reporterin. Sie hieß Cindy Pearl, 29 Jahre alt. Man hatte sie in ein mobiles US-Lazarett an der Stadtgrenze gebracht. Die Sekretärin legte ein Fax auf den Tisch, schenkte Kaffee nach. Oberrat Katz hatte sich gekämmt und die Krawatte gerade gezogen. Er schnappte sich das Fax und las stockend:
»An den Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, Deutschland, sowie an die zuständigen nachgeordneten Behörden. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, nichts liegt uns ferner, als die Tätigkeit der deutschen Einsatzkräfte zu kritisieren. Wir wissen, Sie leisten hervorragende Arbeit. Bitte verstehen Sie es nicht falsch, dass wir uns dennoch veranlasst sehen, unseren deutschen Freunden ein Spezialkommando bestehend aus 3 Soldaten zur Seite zu stellen, um den Attentäter schnell und effektiv zu eliminieren. Das Spezialkommando, eine sogenannte SWAT-Einheit, welche unter dem Namen Delta 50 in unseren Unterlagen eingetragen ist, befindet sich auf direktem Weg zu ihrer Soko Sniper und wird sich umgehend und in voller Ausrüstung dort melden. Die Namen der Soldaten, deren Dienstgrade wir nicht preisgeben können, lauten wie folgt:
Commander Buster Cole, der die Befehlsgewalt innerhalb des Spezialkommandos führt. Soldat Lawrence Whittaker, ein im Nahkampf und im Häuserkampf ausgebildeter Mann. Soldat Roy Norris, der als bester Scharfschütze seiner Einheit gilt. Die Soldaten Whittaker und Norris unterstehen ausschließlich der Befehlsgewalt von Commander Cole. Dieser wiederum ist dem amerikanischen Verteidigungsminister, in dessen Vertretung direkt dem amerikanischen Militärattaché des amerikanischen Generalkonsulates in München, Königinstraße, unterstellt. Commander Cole wird von den deutschen Sicherheitskräften keinerlei Befehle entgegennehmen und ist deren deutschen Vorgesetzten zu keiner Auskunft verpflichtet.
Der Rest des Faxes ging im allgemeinen Stimmengewirr unter. Oberrat Katz legte das Schreiben zur Seite und bat energisch um Ruhe. Dann erteilte er Kommissar Gaukler das Wort. Dieser zögerte, unterdrückte nur mühsam seine aufbrandende Wut.
»Mir gefällt nicht, dass wir jetzt die Amis am Hals haben. Was mir weiterhin nicht gefällt, ist, dass wir diese Männer nicht kennen. Welche Bewaffnung haben sie? Wann werden sie eintreffen? Was werden sie von uns wissen wollen? Mit welchen Vollmachten sind sie ausgestattet? Werden sie uns ihre Ziele bekannt geben? Werden sie uns den Sniper nach Wild-West-Manier vor der Nase wegschießen? Werden sie die Fußgängerzone mit schweren Waffen bestreichen?«
Katz lächelte dünn.
»Das ist etwas stark aufgetragen, Gabriel. Beruhigen Sie sich. Wie ich unsere amerikanischen Freunde kenne, werden sie sich manierlich aufführen. Wir dürfen nicht vergessen, es sind Soldaten. Das heißt, sie sind einer höheren Kommandoebene gegenüber verantwortlich. Sie können nicht hierher kommen und herumballern. So einfach funktioniert das nur im Film. Die Wirklichkeit ist komplizierter. Im Grunde können wir froh sein, dass man uns Hilfe schickt.«
Der Versuch, den Sniper zu fassen, misslingt gründlich. Oberkommissar Bernstein versinkt im Alkohol und taucht ab. Kommissar Gaukler bekommt die Konsequenzen der erfolglosen Sonderkommission zu spüren. Gabriel Gaukler hockte im geräumigen Büro des Polizeipräsidenten. Die Uhr an der Wand zeigte 12.49 Uhr. Der Präsident musterte ihn scharf. Er warf eine Brausetablette in ein Glas Wasser und wartete, bis sie sich aufgelöst hatte. Er trank mit verzerrtem, gerötetem Gesicht. Es folgten Worte, die klirrten wie Kristall.
»Kommissar Gaukler, Sie sind mit sofortiger Wirkung vom Dienst suspendiert. Dienstwagen und Dienstwaffe werden eingezogen. Die interne Dienstaufsicht wird Ihren Fall untersuchen. Raus mit Ihnen!«
Nun stand ich also mit nacktem Gesicht auf der kalten Straße. Man hatte mir die Zunge rausgerissen, das Gehirn zermalmt, den Magen gewendet und anschließend in die Tonne getreten. Plötzlich war ich ein Fall für die Polizei. Ich, Gabriel Gaukler, Beamter im Polizeidienst, hatte meinen Ruf und mein Ansehen verloren.
»Hey Leute, hier ist wieder Radio Rumba auf 3x9, UKW 99,9 mit eurem geilen Stadtschwätzer Bernie am Mikrofon von 6 bis 9, zugehört und aufgepasst. Alles Rumba, oder was? Heute ist Donnerstag, der 28. November. Es ist 8.23 Uhr. Zurück zu dem alles beherrschenden Thema der letzten Tage, Gaukler und das Monster. Es gibt eine neue Botschaft, die, wie bereits angekündigt, exklusiv ins Rumbaland gesendet sei. Bringt mir Geld, viel Geld, dann stirbt der Kanzler nicht, der Spieler. Was sagen unsere Hörer zur Botschaft des Spielers? Rufen Sie an, sagen Sie uns die Meinung.«
Und dann war da noch der verhasste Ermittler Walter Vierkant vom BKA aus Wiesbaden, der mit brachialen Methoden Geständnisse von Verdächtigen erzwingen wollte. Die Sonderkommission um Kommissar Gabriel Gaukler hatte Vierkant eine Sonderbehandlung gewidmet. Er bekam in jede Tasse Kaffee unbemerkt eine jener blauen Pillen, die gemeinhin unter dem Namen Viagra bekannt sind. Die Wirkung ließ nicht lange auf sich warten.
Um 4.11 Uhr in dieser Nacht schreckte mich das Handy auf. Der Führer eines Streifenwagens war dran. »Kommissar Gaukler, wir haben hier einen Hilferuf. Ein Mann namens Walter Vierkant befindet sich in Gefangenschaft.« »Wer sagt das? Vielleicht kommen Sie besser her zur Villa Amorosa.«
Als ich aus dem Taxi kletterte, empfing mich eine gepflegte Frau mittleren Alters an der Eingangstür des Etablissements. Die in ein dunkelrotes Kostüm gekleidete Dame stellte sich als Concierge Rebecca vor. Sie komplimentierte mich in das Foyer. Hier war ich unzweifelhaft in einem blitzsauberen Freudenhaus gelandet.
»Wo steckt Vierkant?«
»Oben.«
»Ist er verletzt?«
»Nun ja.
Ich werde das SEK rufen.«
Rebecca legte ihre manikürten Finger auf meine Hand. Gehen Sie erst mal rauf. Zimmer 14.
Auf der Treppe zum Obergeschoss überkam ich die Erkenntnis wie ein Blitz. Unsere wackere Sekretärin hatte den Hauptkommissar ausdauernd mit Viagra gefüttert und damit in den Wahnsinn getrieben. Im nächsten Moment stand ich vor dem Zimmer, in dem Vierkant versucht hatte, seinen Hormonstau zu beseitigen. Ich stellte mich neben die Tür und brüllte: »Polizei! Aufmachen!« Als nichts geschah, wiederholte ich meine Aufforderung, trat unmittelbar danach die Tür ein. Auf dem Bett hockte ein Mädchen im Tangaslip. Sie starrte mich erschrocken an. Ich blickte fragend auf die junge Frau. Sie kicherte.
»Er wollte seinen kleinen Nimmersatt waschen.«
Schnell warf ich einen Blick in die Nasszelle. Vor der Abortschüssel kniete Walter Vierkant, völlig entblößt. Sein Arm war in dem Becken verschwunden, als würde er darin nach Gold suchen. Der Trottel war ins Klo gestürzt.
»Er ist ausgerutscht. Dabei hat er mit dem Arm direkt ins Ziel getroffen und kriegt ihn nicht mehr frei.«
Indes fürchtete Vierkant um sein Leben. »Sie müssen mich retten, Gabriel. Warum sollte ich? Wir sind Kollegen. Waren wir Kollegen, als du die Armbrust aus dem Fenster geschmissen hast, du Genitalkasperl? Ich sterbe. Gib zu, dass du die Tatwaffe runtergeschmissen hast. Niemals. Dann wünsche ich gute Verrichtung.« Ich verließ das Bad, stoppte hinter der Badezimmertür. Die Sekunden verrannen. Die Bordsteinschwalbe sagte:
»Wer bezahlt mir den Verdienstausfall?«
»Der Mann im Klo.« Aus dem Badezimmer lautes Röcheln. Es roch nach Pisse, Schweiß und Angst. Todesangst. »Gabriel, wo sind Sie?« »Muss wieder in die Haier.«
»Ja, ja, ja, ich habe die Tatwaffe aus dem Fenster geworfen.«
Ich betrachtete das Mädchen im Bett. »Wie ist Ihr Name?«
»Carmen«,
ein erstickter Schrei aus der Nasszelle.
»Gabriel, sind Sie noch da?«
»Ja, wiederhole jetzt dein Geständnis. Langsam, laut und deutlich.
Ich habe die Tatwaffe aus dem Fenster geworfen.«
Von der Zentrale ließ ich mir die Nummer der Feuerwache geben. Wenig später trafen die Beamten ein. Nach einer kurzen Besichtigung empfahl der Einsatzleiter, die Toilettenschüssel mit einem Winkelschleifer aufzuschneiden. Ich äußerte mich skeptisch. »Ich fürchte, er steckt tiefer drin.«
»Ach ja?«
meinte der Feuerwehrmann interessiert. Ich zwinkerte und sagte laut: »Spreng!« Vierkant hatte jedes Wort gehört und brüllte los:
»Nein! Bei einer Sprengung explodiert mein Pimmel!«
Der Auftritt des Bundeskanzlers rückt heran. Nichts ist geschehen. Der Armbrustschütze betreibt weiterhin sein grausames Geschäft in der Münchner Fußgängerzone. Der Regierungschef bietet ihm todesmutig die Stirn. Gabriel Gaukler seinerseits kämpft weiterhin verbissen gegen den Mörder. Die Jagd nähert sich unerbittlich ihrem Höhepunkt. Wenig später stand ich am Marienplatz. Eine große Menschenmenge war versammelt. Ungeduldig erwarteten sie den Kanzler. Dem Rathaus gegenüber stand eine große Bühne, die von 2 Meter hohen Lautsprecherboxen eingerahmt wurde. Im Hintergrund war das Logo der Kanzlerpartei zu erkennen. Ein schwarzer Pianist heizte die Stimmung mit Bugis an. Ich wand mich um, hinüber zur Fassade des Rathauses. Ich betrachtete das Glockenspiel, das sich oben im Rathausturm befand. Da waren die beiden Turnierreiter, prächtig anzusehen, in ihren goldenen und silbernen Ritterrüstungen, die Körper und Gesicht vor der Lanze des Gegners schützten. In ihrem Gefolge Männer in buntem Wams und weiten Pluderhosen. Sie spielten Trompete, pfiffen auf weißen Flöten und trugen Standarten mit Wappen vor sich her. Ein Narr mit einer Narrenpatsche vervollständigte das fröhliche Bild. Nicht umsonst ist das Münchner Glockenspiel in der ganzen Welt berühmt. Mein Blick glitt weiter hinauf zu dem behelmten Rittersmann, der in luftiger Höhe den Abschluss des Turmes bildete. Stolz hielt er eine Hellebarde in der rechten Hand, an der das Wappen der Stadt München, ein stilisiertes Münchner Kindel, angebracht war. Inzwischen war die lokale Prominenz eingetroffen. Der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei, ein schlanker, rotgesichtiger Mann im Trachtenanzug, pries die Erfolge der letzten Jahre. Dazwischen wieder Tanzdarbietungen, diesmal eine Gruppe bestehend aus 4 Burschen und Mädchen in Fantasiekostümen, die zu den Klängen des Musicals Cats über die Bühne wirbelten. Langsam kam Stimmung auf. Die Uhr auf dem Rathausturm mit den schmiedeeisernen Zeigern schlug 3-mal. 14:45 Uhr. Noch eine Viertelstunde, bis der Kanzler eintraf.
Unauffällig sah ich mich um. Auf den Dächern der umliegenden Kaufhäuser bemerkte ich die Männer in grünen Tarnanzügen und schwarzen Gesichtsmasken, Kollegen vom SEK Südbayern. Auf dem breiten Balkon, auf dem sich bald wieder sonst der FC Bayern bejubeln lässt, standen eine Menge uniformierter Polizeibeamter. Einige trugen Maschinenpistolen, andere hielten Funksprechgeräte in den Händen. Mein Blick glitt wieder zum Glockenspiel hinauf. Eine fast unmerkliche Bewegung. Mir stockte der Atem. Soeben war da noch der Turnierreiter in der goldenen Rüstung gewesen, der, bewaffnet mit einer Turnierlanze, auf seinem weiß-blau bekränzten Pferd gesessen hatte. Entsetzt sah ich, wie die Figur verschwand. Wenige Sekunden später hockte sie wieder auf dem Pferd. Die Rüstung saß etwas schief, aber ansonsten war keine Veränderung zu erkennen. Ich traute meinen Augen kaum, als ich genauer hinblickte. Der Turnierreiter hatte die Lanze abgelegt und hielt stattdessen eine Armbrust in der Hand.